Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Manche Menschen stehen im Rampenlicht. Andere sorgen dafür, dass es überhaupt angeht. Mein heutiger Gast gehört zu genau dieser zweiten Kategorie. Und ohne ihn hätte das deutsche Fernsehen vermutlich ganz anders ausgesehen. Er arbeitete mit Legenden wie Thomas Gottschalk, Frank Elstner, Günther Jauch, Rudi Carrell oder Joachim Fuchsberger zusammen. Und er war oft der kreative Kopf hinter den Kulissen. Über 50 Jahre Mediengeschichte, unzählige Shows, Millionen Zuschauer und Geschichten, die nur jemand erzählen kann, der mittendrin war, spreche ich heute mit ihm. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Holm Dressler.
Was für eine Einleitung, lieber André. Ja, ich danke dir. Und ja, Hallihallo.
Ja, lieber Holm, das gebührt dir natürlich. Du hast einen wahnsinnig spannenden Lebenslauf, über den wir gleich sprechen werden. Wenn du dein Leben als Fernsehsendung beschreiben müsstest, wäre es eher Samstagabendshow oder Late Night?
Es wäre eher Samstagabendshow. Also für die Samstagabendshow kämpfe ich ja auch, seitdem es sie vermeintlich ja nicht mehr gibt, weil sie immer wieder totgesagt wurde. Mittlerweile gibt es doch wieder Formate, auch wenn sie fast ausschließlich aus musikalischen Performances entstehen. Mhm. Aber die große Samstagabendshow, na, wer weiß, gelingt es ja den Kaulitz-Brüdern im Dezember, Wetten, das neu aufzunehmen.
Ja, darüber müssen wir heute unbedingt sprechen, lieber Holm, denn Bill und Tom Kaulitz übernehmen die Moderation von Wetten, dass. Los geht's am 5. Dezember 2026 in Halle an der Saale. Wie stehst du denn zu dieser überraschenden Personalie?
Also da habe ich zwei Seelen in meiner Brust. Einmal muss man einfach eingestehen, dass die Tatsache, dass die Kaulitz-Brüder jetzt Wetten, das machen sollen, einfach die Marke Wetten, das wieder aufgeladen wurde. Für die Marke Wetten, das hat keiner mehr irgendetwas gegeben, egal wer jetzt hätte als Nachfolger diskutiert werden. Man hatte einfach Wetten, das eigentlich schon begraben. Und die Tatsache, dass jetzt das ZDF die Kaulitz-Brüder damit beauftragt, da hat jetzt tatsächlich Wetten, dass es ist auf einmal wieder in aller Munde, es ist hip, es ist interessant geworden. Also die Marke Wetten, das hat sich aufgeladen. Jetzt muss es sich erweisen, am 6. Dezember und 5. Dezember, wann auch immer jetzt die Show ist, ob das die Kaulitz-Brüder wirklich können. Und da habe ich leider meine Zweifel. Warum habe ich die? Ich habe die Kaulitz-Brüder auch selbst kennengelernt. Super nette Typen und sehr, sehr freundlich. Alles dreht sich eigentlich bisher nur um sie selbst, um die Kaulitz-Brüder. Und sie sind es auch gewohnt, sich zu vermarkten. Ob nun als Tokio Hotel-Mitglieder oder eben auch mit ihrem Podcast. Hm. Und bei Wetten, das muss es ihnen gelingen, generationsübergreifend das Publikum zu begeistern. Also auf der Couch muss eine Senta Berger genauso sitzen können wie ein YouTuber. Und ob sie da auf Augenhöhe mit diesen Generationen von 8 bis 80 etwas anfangen können, da habe ich noch, muss ich zugeben, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber noch habe ich da meine Zweifel. Also sind wir mal neugierig und mir hat auch Frank Elster imponiert, der gegen die ganze Kritik, die jetzt auf die Brüder da reingerasselt ist, dann auch tapfer gegengehalten hat, der dann zu Recht sagt, und Freunde, nun wartet doch erstmal ab und seid nicht so vorschnell mit dem Urteil. Und als ich davon hörte, habe auch ich sehr schnell geurteilt, ich gebe zu. Auf Facebook habe ich dann auch relativ schnell erschrocken reagiert geradezu, dass ich sage, das kann doch nicht wahr sein, so ungefähr. Aber je mehr ich darüber nachdenke, hat Frank natürlich recht, man muss den beiden eine Chance geben. Aber ich habe nach wie vor meine Zweifel, was bisher so ich von ihnen erfahren habe. Selbst der Trailer, den das ZDF geschaltet hat mit beiden, der war unglücklich, wenn da die Rede ist, hallo ihr Mäuse, bald ist, wie geht's wieder weiter? Also ich weiß nicht, ob alle da unbedingt mit Mäuse angesprochen werden wollen.
Ja, das ist wahrscheinlich die neue ZDF-Zielgruppe, die man im Visier hat, fernab des ZDF-Fernsehgartens.
Ja, keine Frage. Das ist der Hintergrund natürlich. Aber es kam eben mir so vor, als würde jetzt sozusagen ein Großvater sich die Haare färben und ein Motorrad kaufen. So kam mir das ZDF vor, dass sie jetzt ganz bewusst auf jugendlich machen. Und das kann auch nach hinten losgehen, weil man einfach den Braten riecht. Dass das jetzt nicht Überzeugung war, die beiden sind die Besten, die werden das können, sondern es war reine Taktik, ein reines Marketing-Tool und das ist auch aufgegangen. Also marketingmäßig à la Bonheur, prima, prima. Aber eine Überzeugung, dass die beiden das können, das war bestimmt nicht der Grund.
Also, wir sind gespannt. Wir werden heute über
Ja,
einige dieser Themen nämlich sprechen miteinander, denn ich habe ja die große Ehre, mit einem der großen Architekten der deutschen Unterhaltung zu sprechen, lieber Holm. Du hast über Jahrzehnte hinweg Shows entwickelt, begleitet, geprägt, die Fernsehgeschichte geschrieben haben. Wetten, dass, Na sowas, Gottschalk, Late Night. Also wirklich große Samstagabendshows, Serien, Kinofilme, internationale Events. Angefangen hat's bei dir allerdings als Kabelträger beim Fernsehen. Hattest du
ja.
damals schon das Gefühl, hier will ich bleiben?
Ja, ungefähr so kann man es sagen. Ich bin beim Fernsehen angeklopft und habe gesagt, ich habe angeklopft und gerufen, ich will ein Star werden, lass mich hier rein. Und habe dann gedacht, ich gebe mir so ein halbes Jahr und dann komme ich groß raus. Das war natürlich nicht so. Also angefangen hat das Ganze natürlich, dass ich nicht wirklich wusste, was ich beruflich machen sollte. Ich habe zu der Zeit in einer Rockband gespielt, getingelt, hatte aber die Schule komplett von hinten aufgezäumt, also die Grundschule völlig normal. Ich war auf keinem Gymnasium, wie auch immer. Und dann habe ich nach der Grundschule die Handelsschule besucht und habe dadurch die mittlere Reife bekommen. Also die Schule war immer für mich großartig. Es war wie ein Freizeitpark. Ich bin gerne zur Schule gegangen. Nicht, weil ich gut war, gar nicht. Also ich war absoluter Durchschnitt, aber das hat eben gereicht. Ich war mit Dreien und Vieren zufrieden und dann bin ich einfach durchgerutscht. Genau genommen, ohne dass ich mich groß anstrengen musste. Und nach der Mittelreifen haben mich meine Eltern auf eine Bank geschickt, zur Banklehre. Ja, warum nicht? Habe ich gesagt, dann mache ich halt eine Banklehre. Aber das Problem war, ich habe auch damals schon in der Beatband gespielt. Also für die Beatband waren dann meine Haare zu kurz und für Bank zu lang. Aber ich habe das tapfer durchgehalten. Und nach der Bank bin ich dann noch einmal zur Schule gegangen, auf ein Kolleg, eine Ganztagsschule, um das Abi nachzuholen. Und irgendwann habe ich dann mit 24, 1973 war das Abi dann gehabt. Und was jetzt? Da wusste ich auch nicht. Und da wusste ich eben, na gut, ich kann gut Gitarre spielen. Ich habe das Abi. Vielleicht bewerbe ich mich bei der TUI als Urlaubsanimateur. Vielleicht brauchen die Animateure im Urlaubsclub. Das war für mich eine richtig gute Alternative. Und ich bin tatsächlich dann auch dahin und die haben mich wollten mich dann zu einer Art, ja, Casting nenne ich das mal, einem Probeurlaub schicken, ob ich da als Animateur was tauge. Und in der Zeit hat dann in Hannover, wo das Ganze war, der NDR die Musikshow Musik aus Studio B produziert. Und da habe ich gesagt, na Mensch, da ist die große Fernsehshow, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Wie wär's denn? Ja, und wie gesagt, habe angeklopft und sagt, kann ich was tun? Und sagt, du kannst die Kabel tragen. Ja, das mache ich. Ja. Okay, und das war 73, wie gesagt. Und das zähle ich tatsächlich als meinen Beginn meiner Fernsehgeschichte. Aber damit war es eben nicht getan. Es hat 4 Jahre gedauert. In dieser Zeit habe ich unter Existenzminimum gelebt. Also manchmal hier getingelt, mit der Band da getingelt, von damaligen Freundinnen gelebt. Und ich hatte kaum Aufträge. Mal war ich Kaffeeholer, dann war ich Fahrer, dann war ich sowas wie der vierte Aufnahmeleiter. Das klang schon mal besser, aber dann war ich wieder nichts. Und du weißt ja nicht, dass so eine Durststrecke 4 Jahre dauert. Das heißt, es war ein Jahr, na, das gibt man sich, da passierte nichts, da geht es ins zweite Jahr, da passierte auch nichts. Da wird das eigene Umfeld schon unsicher. Die schauen einen dann etwas schräg an, was macht der Dressler eigentlich? Und dann geht es ins dritte Jahr und immer noch nicht. Und da werden dann auch die Eltern oder die engsten Freunde nehmen einen zur Seite und sagen, das wird doch nie was. Und geht es ins vierte Jahr. Immer noch nichts. Und als das fünfte Jahr dann begann, ich tapfer weiter dabei bin. Dann habe ich durch meine Tingelei auch in den Fernsehsendern mit den unterschiedlichen Jobs in Baden-Baden beim damaligen SWF, Südwestfunk Baden-Baden, Thomas Gottschalk kennengelernt, der mir vorgestellt wurde. Da ging es wirklich klassisch hier, das ist der Thomas und das ist der Holm. Und ihr macht jetzt mal was zusammen. Hm, und wenn das was wird, dann bleiben wir auch zusammen. Und daraus entwickelte sich dann die erste Computer-Game-Show im deutschen Fernsehen, nämlich die Telespiele.
Und das wollte ich dir nämlich gerade, lieber Holm.
Sowohl für Thomas als auch für mich dann der Karrierestart.
Ja, das ist nämlich genau das, lieber Holm, ich wollte gerade sagen, das macht ja auch einen guten Lebenslauf aus, wenn man so diese Höhen und Tiefen hat und vielleicht auch nicht gleich mit den großen Erfolgen startet, sondern sich auch erstmal durchboxen muss. Das war ja bei dir dann auch in diesen Jahren der Fall. Ja. Aber so richtig bekannt wurdest du, als dann das Jahr 1977 anklopfte. Bis 1992 hast du dann ja auch verschiedene Film- und Fernsehprojekte von Thomas Gottschalk im Hintergrund geleitet. Aber es ging eben 1977 los, du hast es schon erwähnt, als Produzent der ARD Computerspiele, Telespiele.
Ja, vielleicht muss man das auch noch definieren. Was heißt schon Produzent? Ich war, das kommt so ein bisschen aus Amerika, der Bezeichnung Producer, weil das dann natürlich einfach übersetzt bedeutet Produzent. De facto ist natürlich der Produzent im deutschen Sinn, der ich dann erst später wurde, derjenige, der dann wirklich alles unter seiner Kontrolle hat, die Finanzen und die Kreativität und dann auch auf Risiko arbeitet. Das war ich damals nicht. Heute würde man das Showrunner nennen. Damals nannte man es Producer, dass eben jemand, obwohl er fest angestellt ist, und das war ich damals dann, die haben mich als Nachwuchsredakteur angestellt in Baden-Baden, dann war ich als Producer, sprich als verantwortlicher Redakteur dann für Thomas Gottschalk verantwortlich. Und die Telespiele, ja, die waren tatsächlich, so schräg sie auch von der Idee her waren, ein voller Erfolg, erst im dritten und später auch im ersten. Und da wurde man tatsächlich auf Thomas aufmerksam, völlig verdientermaßen.
Ja.
Und ich auf dem Rücksitz hatte auch was davon.
Also für alle, die 1977 noch nicht vor der Kiste saßen, es gab diese, du hast es schon erwähnt, diese populären Telespiele, da gab es zum Beispiel Pong, auch als Teletennis bezeichnet, bei dem die Kandidaten mithilfe der Lautstärke ihrer Stimme am Telefon den Schläger am Rand des Spielfelds bewegten. Das ist schon echt eine Gaudi gewesen.
Ja, das war dank eines Technikers, der Erhard Möller in Baden-Baden, den es auch heute noch gibt, auch schon in Rente. Oh. Der hat ein kleines Kästchen erfunden und da irgendwie die Drähte so zusammengelötet, sag ich mal, dass man dieses Pong-Spiel, dieses Tischtennis, Computer-Tischtennis und andere Spiele auch nicht mit dem Joystick, was man ja normalerweise tat, spielen konnte, sondern über Lautstärke-Impulse. Und jetzt konnte man entweder in ein Mikrofon reinrufen oder reinrülpsen oder auch mit der Gitarre Töne erzeugen oder mit der Trompete reinblasen oder mit dem Waschbrett schrubben. Und daraus haben wir tatsächlich dann Telefonkandidaten, die live zu Hause irgendwelche Haushaltsgeräte zusammenpacken mussten. Und dann hat dann ein Mixer zu Hause gegen eine Tröte im Studio gespielt. Und das war eigentlich gar nicht so einfach, da diese Schläger zu bewegen. Es war alles auch tatsächlich eher dem Zufall geschuldet, wenn ein Schläger getroffen hat, den Ball. Aber es war tatsächlich sehr, sehr lustig. Und die Leute haben sehr viel gelacht. Und das hat tatsächlich zum Erfolg eben beigetragen.
Und nach jeder Spielrunde konnte der Sieger sich Musikvideos oder Fernsehausschnitte wünschen. Da konnte man die Menschen noch mit kleinen Sachen glücklich machen.
Ja, natürlich war uns klar, dass jetzt das Spiel an sich dann nicht sozusagen eine Dreiviertelstunde trägt. Also haben wir gesagt, okay, wir stellen ein Menü zusammen aus Filmausschnitten oder aus Musikausschnitten, die man gerne nochmal sieht. Und die Mitspieler, die Gegenspieler haben sich vor dem Wettkampf dann entscheiden müssen, für welchen Ausschnitt sie sehen möchten, im Falle, dass sie gewinnen. Also hat dann Otto gegen Peter Alexander gespielt. Oder Mickey Maus gegen Ben Hur. So, und der gewonnen hat den Ausschnitt bekommen. Und das war tatsächlich, und damit haben wir die 3-5 Stunden gefilmt.
Wahnsinn. Ja, das war eine ganz andere Zeit. Die Telespiele, die schafften ja bis zu 40% Marktanteil. Und die Sendung schafft es dann 1981 auch ins erste Programm. Und korrigiere mich bitte, ersetzte eine damals doch schon sehr populäre andere Sendung dort.
Naja, ich weiß nicht, ob du jetzt auf die Montagsmaler ansprichst.
Ja, genau.
Auf welche Sendung? Ja,
genau.
Also Montagsmaler entstand ja auch in dem gleichen Studio, auch in Baden-Baden mit Frank Elstner, den ich ja da auch kennengelernt habe und übrigens dann auch, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen, Blacky
Fuchsberger
mit Auf los geht's los, das war ja auch in demselben Studio. Dann durfte ich eine Popmusik machen, Sendung gestalten, die hieß Pop mit der jeweiligen Jahreszahl. Also ich hatte auf einmal tatsächlich als Nachwuchsredakteur tatsächlich viele Sendungen da zu machen. Und da ich immer ein Lusttäter war, habe ich das auch mit großer Begeisterung gemacht natürlich. Ja. Aber die Montagsmaler, die haben mir nicht wirklich ersetzt, sondern sie kamen dann, glaube ich, erstmal nur auf einen anderen Sendeplatz. Wollte Frank auch etwas anderes machen und dann läutete er so gedanklich zumindest schon, wenn dann auch beim ZDF seine Idee Wetten, dass zu der es ja dann 1981 kam. Aber in der Zeit in Baden-Baden habe ich ihm das Glück gehabt, diese Matadoren, Thomas Gottschalk, Frank Elstner, Blacky Fuchsberger und die Popshow wurde von Volker Lechtenbrink moderiert, später von Bill Ramsey. Und das war ein super, super Einstieg. Und die Tatsache, dass ich eben auf den Rückbänken dieser Stars saß, weil ich deren Sendung gestalten und auch betreuen, wenn ich das mal durfte, wurde man auch auf mich aufmerksam. So, Mensch, ich war damals, ja, so jung auch nicht mehr, aber so 27, 28, aber offensichtlich gerade im passenden Alter für Leute, eben auch für das ZDF, um mich dann zusammen mit Frank Elstner und mit Thomas Gottschalk abzuwerben, nenne ich das mal. Das war dann eben 81 und dann fing dann die Wetten, dass Ära an.
Ja, genau. 1981 bist du von der ARD zum ZDF gewechselt, um dort mit Frank Elstner die neue Show Wetten, dass zu gestalten. Du warst dort verantwortlicher ZDF-Redakteur und später dann auch Produzent der Fernsehsendung. Magst du uns mal so ein bisschen nehmen, was war denn das so für eine Zeit für dich? Wie wechselt, da gab es ja noch nicht so viele Sender. Also Thomas Gottschalk ist gewechselt 1981 zum ZDF und die Show wurde ja dann auch 1982, okay, gewechselt. Und wenn da so ein bekannter, sehr berühmter, erfolgreicher, beliebter Moderator wechselt, dann wird auch mal eine Show eingestellt. So war es ja dann auch.
Ja, richtig. Also zunächst mal auf die Frage der drei Sender, ja. Also ich bezeichne das auch als großes Glück, was ich wirklich hatte. Die Gnade der frühen Geburt nenne ich das. Ja. Denn ich kam wirklich zur rechten Zeit, als es nur, in Anführungsstrichen, nur drei Sender gab, nämlich ARD, ZDF und die Dritten. Die Dritten waren aber nicht, in Bayern war nicht das dritte Programm des NDR zu sehen und umgekehrt auch nicht. Das waren immer nur Regionalsender.
Ja.
Und die Tatsache, dass es eben nur diese drei Sender gab, zeugt eben für unheimliche Einschaltquoten. Wir hatten mit Blacky Fuchsberger immer über 20 Millionen. Später, als dann Frank mit Wetten, dass den Durchbruch hatte, und das war ja nicht der gleich am Anfang, dazu später mehr, hatte er ja auch bis zu 28 Millionen. So, also diese ganze Goldgräberzeit durfte ich mitmachen, großartig. Dann ging es aber weiter, dass dann Ende der 80er Jahre dann die privaten Sender kamen, RTL und Sat1 und Pro7, und da durfte ich auch mitmischen. Late Night und andere große Shows. Ich war ja der Erste, der mit Günther Jauch eine Millionenshow platziert hat im deutschsprachigen Raum. Ich hatte für Günther Millionär gesucht, die SKL-Show erfunden, muss man tatsächlich sagen. Und das war die erste Millionenshow überhaupt im deutschen Fernsehen. Also das waren die privaten Sender und ich hatte dann trotzdem immer noch Aufträge von den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, und die nächste Stufe war dann eben tatsächlich die digitalen Kanäle oder auch das Internet. Und da mische ich ja auch mit. Ich habe einen YouTube-Kanal, der über 28 Millionen Mal geklickt wurde bisher, der über 30.000 Abonnenten hat. Und da ich den auch immer wieder füttere, nenne ich das mal, mit Videobeispielen aus den Gründerjahren des Fernsehens, macht das eben auch Spaß. So, das nochmal eben zusammengefasst, erst die Öffentlich-Rechtlichen, dann die Privaten und jetzt das Internet. Ich war genau immer mittendrin und das ist natürlich ein großes Glück.
Also lieber Holm, dann fragen wir uns natürlich alle, was kommt denn nach dem Internet noch? Wann bist du bei OnlyFans mit einem eigenen Kanal?
Ja, das stimmt. Also im Moment, ja, also ich bin ja noch aktiv mit meinen 76 Jahren. Also da halte ich es wie die amerikanischen Regisseure Clint Eastwood oder andere, die ja weit älter sind und noch aktiv sind. Also die haben alle immer gesagt, also uns rafft es irgendwann entweder am Filmset oder im Studio hin, aber so lange machen wir weiter, wenn wir irgendwie noch denken können. Und das ist auch meine Devise. Also wer wirklich kreativ unterwegs ist, der hört nicht einfach auf, kann auch nicht aufhören. Ja. Die Kreativität ist ja der Motor. Es ist nicht das Geld, es ist nicht die Eitelkeit, es ist auch nicht die Langeweile. Es ist einfach die Kreativität. Man will einfach gestalten. Die Gestaltungslust bleibt einen erhalten. Und jetzt kommt es nur darauf an, dass sie nur auch abgefragt wird, sozusagen, dass man seine Gestaltungslust auch austoben darf. Und da ist das Internet natürlich großartig, denn hier brauchst du keinen Auftraggeber. Du darfst auf YouTube deinen eigenen Sender haben, du darfst da senden, was du willst. Und das gilt nicht nur für mich als Macher, das gilt ja auch für Moderatoren. Jeder, der heute ins Fernsehen will, der muss nicht warten, bis da jemand in sein Haustür klingelt und fragt, hättest du nicht Lust, was im Fernsehen zu machen? Wer heute Lust hat, kann morgen gesenden, weil er sich selbst einen YouTube-Kanal gründet. Und wenn er geschickt ist, dann fällt das auch auf.
Ja, das sind eben ganz andere Zeiten als 1982 und da müssen wir bitte nochmal einsteigen, denn also über die heutigen Medien und so weiter werden wir gleich noch sprechen, aber 1982 ist ja etwas passiert, nämlich eine neue Fernsehsendung im ZDF, die von Thomas Gottschalk moderiert wurde mit dem Namen Na Sowas. Das war eine Mischung aus Talk- und Musikshow.
Ja, also entstanden auch, also nochmal von der zeitlichen Reihenfolge, der Frank wurde vom ZDF abgeworben und mit der Aufgabe, eine neue Show zu erfinden. Und das hat er gemacht im Februar 81, ist dann die allererste Wetten-Dass-Sendung entstanden. Da war ich Zuschauer. Ich hatte zu der Zeit auf Los geht's los mit Blackie und Telespiele mit Thomas und diese Popshows, die ich genannt habe. Dann aber, das lief nicht wirklich gleich am Anfang erfolgreich. Auch nicht mit der zweiten Show von Frank, auch nicht mit der dritten Show. Und dann wurde ich zum ZDF abgeworben, um sozusagen mit der vierten Show von Wetten, dass einzusteigen. Und damals hat der Thomas aber gesagt, dann komme ich aber auch, sage, pass auf, du machst jetzt hier einfach allein weiter und 82 kommst du dann eben auch. So, und so war es dann auch entstanden. Das heißt, Wetten, dass im Entstehungsjahr 81 war mühsam. Auch als ich einstieg. Und der Durchbruch kam im Dezember des Entstehungsjahres 81, als sie nämlich einen LKW auf 4 Biergläser stellen wollten und das auch geklappt hat. Und das war die Mutter aller Wetten. Und mit dieser Wette hatte auf einmal die Presse und das Publikum auch den Sinn und die Idee von Wetten, das verstanden, was vorher nicht der Fall war. Das lag aber auch ein bisschen an Frank selbst. Der Frank hatte Wetten, dass erfunden, weil er in England gesehen hatte, eine Show Guinness Book of Records. Und wir haben ja auch das Guinness Buch der Rekorde jedes Jahr auf neue. Das heißt, der Frank wollte sowas in Deutschland machen, dass Rekorde eben in Sendung gemacht werden und dass man eben drauf wettet. Das Besondere oder das Fatale, muss man sagen, aber war, dass Frank sich zu der Zeit nicht vorstellen konnte, dass er Kandidaten im Fernsehen vorstellt, die etwas vorhaben und was dann nicht gelingt. Das war für ihn unvorstellbar. Das heißt, er war erpicht, dass jede Wette, die er anbietet, auch gewinnt oder gelingt. Und das führte aber dann auch zu seltsamen Wetten, wie beispielsweise eine Wette war, wetten, dass draußen vor der Tür die Frau mit den längsten Haaren der Welt steht. Das war die Wette. Und jeder fragte sich zu Hause, entweder steht sie da, dann kommt sie gleich rein, oder sie steht nicht da, dann ist das Ganze ein Fake. Aber was ist daran die Wette? Und daran krankte tatsächlich Wetten, dass man das nicht so richtig verstanden habe. Und als ich, also es ist immer noch die Idee von Frank, keine Frage, aber ich sehe es als mein Verdienst an, dass ich dem Frank dann überzeugen konnte, pass auf, Frank, der Sinn einer Wette ist der offene Ausgang. Das heißt, du musst es zulassen, dass auch eine Wette misslingt und trotzdem unterhaltsam ist. das beißt sich nicht. Und das war für ihn unvorstellbar. Ja, aber dann gehen alle Wetten vielleicht dann verloren und dann ist die Sendung gleich weg. Und dann sage ich, nein, der Sinn einer Wette ist der offene Ausgang. Das bleibt dabei. Wir müssen die Wetten so testen und so einladen, dass es 50-50 ist. Mehr nicht.
Und dann möchte ich dich aber, lieber Holm, dann muss ich dich kurz, ich muss da kurz reingerätschen, weil mich das wirklich interessiert. Ja. Wie viele Wärmflaschen habt ihr denn damals verbraucht? Denn es gab ja diese eine Wette des Kandidaten Hans Ossner, der eine Wärmflasche aufblies und zum Platzen brachte. Wie oft kann man das denn in so einer Generalprobe probieren, ohne dass einem der Atem ausgeht?
Das ist ja auch ein gutes Beispiel. Nur so lange kann man das proben, damit dem Kandidaten genug Luft bleibt, in der Show die auch zum Platzen zu bringen. Aber er hat sie ja zum Platzen gebracht. Jetzt ist das vom Wesen her natürlich schon mal eine bessere Wette als die Wette mit den längsten Haaren der Welt. Denn das hat sich ja auch später bei allen Wetten dann durchgezogen. Denn die Wette hieß nicht, dass ich eine Wärmflasche zum Platzen bringe, sondern ja, aber auch nicht 100. Das wäre auch nicht möglich gewesen. Also war es die Aufgabe der Redaktion, genau abzuwägen, wie lange ist das spannend und wann ist es auch unmöglich. Und das galt dann später für alle Wetten, wo die Redaktion oder wir dann eben einen Zeitrahmen gesetzt haben, der dann bei den Proben dann nochmal verändert wurde, wenn wir mitbekommen haben, der hat viel zu lange Zeit dafür, das kürzen wir jetzt mal nicht in 4 Minuten, sondern in 3 Minuten muss er das schaffen. Oder auch umgekehrt, dass wir gemerkt haben, die Zeit ist zu knapp, wir müssen ihm 1 Minute länger geben, damit er überhaupt eine Chance hat. Aber das war das Fingerspitzengefühl, dass dann eben noch eine Redaktion braucht, wenn die Wette an sich schon prima ist. Und wie gesagt, und dann haben wir diese Sendungen im Entstehungsjahr gemacht und dann kam die 7. Sendung und bis dahin war das noch nicht der Durchbruch. Und dann bin ich, weil meine Aufgabe bei Wetten, das war es eben, alle Wetten zu testen. Also wie ein Zirkusdirektor eben hinzufahren zu denen, wo die wohnen, um sich das vorführen zu lassen oder sie nach Mainz einzuladen, damit sie es dort vorführen. Und bei dem LKW auf 4 Biergläser bin ich eben in die Schweiz gefahren und habe mir das angeschaut und das hat nicht geklappt. Aber ich fand das spannend. Es hätte klappen können. Und ich war so beseelt, dass das auch eine gute Idee war. Dann bin ich zurück und Frank hat mich sehr neugierig gefahren. Und da habe ich ihm dann gesagt, ja, es hat geklappt, obwohl es nicht geklappt hat, um ihn irgendwie zu beruhigen und nicht die Diskussion wieder von vorne anzufangen. Und dann waren wir alle so gespannt und in der Sendung hat es geklappt. Ja. Wir haben ja dann noch, damit niemand glaubt, dass die Gläser aus irgendwelchen verstärktem Glas sind, dann am Lenkrad haben rütteln lassen, damit der dann wirklich zusammenkracht. Aber das war wirklich der Durchbruch. Ein Tag vor meinem Geburtstag, ich weiß, das war der 12. September 81, am 13. September habe ich Geburtstag. Und das war eine super, super Partynacht sozusagen. Wir haben gejubelt und der Mike Krüger, der die Wette angeboten hat, der war auch außer Sicht. Und dann haben die mir aus der Redaktion eine Torte gebacken und zum Mitternacht. Und was macht der Mike? Wirft mir die Torte ins Gesicht. Und schon hatte ich die Torte im Gesicht und das war die Schlagzeile am Montag. Nicht die Wette, nicht die LKW, auf die wir alle stolz waren, sondern Dressler hat eine Torte im Gesicht zum Geburtstag.
Also so schnell geht das doch, aber das macht doch so eine echte Live-Atmosphäre auch aus, so eine Mischung aus großen Stars und verrückten Wetten. Du hast das Thema Zeitmanagement angesprochen, das war ja in der ersten Sendung auch nicht so wirklich gut oder vielleicht auch bewusst nicht so gut, denn Frank Elstner hat um 43 Minuten überzogen.
Ja, richtig. Und warum ist auch nachvollziehbar, so aus seiner. Also der Frank wollte immer mehr Talkmaster als Showmaster sein. Also er sagt, ich kann nicht singen, tanzen und springen und steppen, aber ich kann talken. Was er ja später mit Menschen, seiner Sendung Menschen auch bewiesen hat. Aber zu der Zeit war das noch nicht so üblich, dass man lange mit Kandidaten spricht. Und Wetten, das schien für ihn die Möglichkeit, Möglichkeit zu sein, sich mit den Gästen erstmal ausführlich zu unterhalten. Und das führte in der ersten Sendung auch, dass schon nach einer Stunde wurde noch gar nicht gewettet. Das heißt, es wurde eine Stunde lang nur von ihm getalkt und alle dachten ja, also was ist jetzt, was sehe ich denn gerade? Ist doch keine Spielshow. Und das zog sich auch in den anderen Shows und da hatte auch der Unterhaltungschef Wolfgang Penck, der unser aller Mentor war, dann auch seine Mühe, den Frank zu überzeugen, du darfst talken, dafür haben wir auch die Wetten, dass Käste, aber du musst schneller auf den Punkt kommen, du musst schneller einfach sein, wenn gespielt wird und nicht so viel rumtrödeln, sag ich mal. Es war bei Frank nie ganz wegzubekommen. Gut, der Thomas hat später auch überzogen, aber der Frank vor allen Dingen, weil er sagt, ach, jetzt habe ich Zeit, ich lehne mich zurück und mache daraus eine Talkshow.
Ja, der liebe Thomas, der hatte es auch nicht immer leicht, denn 1985 war Klaus Kinski bei ihm zu Besuch bei Nasovas und der wollte bei seinem Auftritt einfach nicht auf die ihm gestellten Fragen eingehen. Wie sehr schwitzt man denn da im Hintergrund?
Ja, das hatte natürlich, das war das Ergebnis eines stressigen Stunden davor, muss man sagen, hinter den Kulissen. Klassisches Beispiel, was war passiert? Also Klaus Kinski hatte damals schon einen Ruf wie Donnerhall und er hatte auch in anderen Sendungen immer dann da wirklich auch seine Duftmarke hinterlassen. Aber der Thomas war da unerschrocken und sagt, ich werde mit dem schon fertig, lass ihn kommen. Also haben wir Kinski eingeladen, der dann Werbung für seinen Film machen sollte. Das war der Hintergrund. So, und das Nasovas war auch eine Live-Sendung, die aber von 19:30 Uhr bis 20:15 Uhr war. Und wir hatten ja verrückte Gäste, die auch irgendwas machten und waren und präsentierten und eben immer einen prominenten Gast. Und das war Klaus Kinski an diesem Abend. Und wir haben das immer so zur Regel gehabt, damit wir wissen, dass der Gast da ist, lassen wir ihn so um 18 Uhr kommen. Dann kann er in seiner Garderobe gehen, kriegt was zu trinken. Und um 19.30 Uhr sind wir dann auf Sendung. Aber da sind sie auch alle da, damit wir nicht in Stress geraten. Also haben wir auch den Kinski um 6 bestellt. Und er kam auch um 6 mit seinem Atlatus von der Filmfirma und wollte gleich ins Studio. Und sage ich, oh, Herr Kinski, schön, dass Sie da sind. Nein, wir fangen erst um 19:30 an und Sie sind um 8 dran. Da hat der mich angeflaumt und angeschrien, wirklich in der höchsten Lautstärke den Arm, den Dressler runtergeputzt mit den Kulissen. Und dann holt ihr mich jetzt um 6, wenn ich erst um 8 dran bin. Ihr seid ja wohl verrückt und ist umgedreht und aus dem Studio gelaufen und war nicht mehr gesehen. So, dann bin ich zum Thomas und habe gesagt, habe gerade den Kinski getroffen, prima, ist gut gelaunt, aber er ist wieder raus aus dem Studio. Ob er wiederkommt, weiß ich nicht. Und Thomas war schon immer unerschrocken und nachdem er erfahren hat, um was es denn da ging, sag ich, na, er kommt schon wieder und nicht, dann überbrücken wir mit den anderen Gästen. Also wir wussten gar nicht, ob er kommt. Doch, er kam kurz vor 8, so total, da warten die Live-Sendung schon lange, aber da hatte er immer noch einen dicken Hals. Sozusagen, der hatte immer noch. So, und dann ist er auf Thomas Talksesselei gegangen und hat da einfach natürlich dann einfach den Thomas auch auflaufen lassen. Der arme Thomas wusste auch nicht so wirklich, wie ihm geschieht, weil der Kinski ja immer wieder gesagt, ich verstehe deine Frage nicht. Das verstehe ich die Frage wieder nicht und so weiter. Aber irgendwie war doch eine Art, hat man gemerkt, im positiven Sinne eine Spannung zwischen den beiden, sodass es bis heute eben einer der Höhepunkte des Fernsehens ist. Dieser Ausschnitt, dieser Besuch von Kinski beim Thomas, gerade so, wie es gelaufen ist, mit allem, was da war. Und als Thomas ihn dann am Schluss noch gefragt hat, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, hat er gelacht und auch Riesenspaß hat es mir gemacht. Und jeder wusste, dass er froh war, dass das Ende war. Also das war ist wirklich ein Höhepunkt und auch auf meinem YouTube-Kanal zu sehen. Und es gibt ja sozusagen die Klickzahlen und tatsächlich der meistgeklickte Ausschnitt, den ich da präsentiert habe, ist jetzt, also ist immer noch auf Platz 1 Kinski, gefolgt von Heidi Klum und dritter Platz Bud Spencer und Terence Hill.
Mensch, aber deutlich angenehmer als Klaus Kinski war ja Günther Jauch und den hast du 1987 kennengelernt.
Ja, nachdem ich beim ZDF eben dann alle Shows machte mit Frank, auch die Sendung Menschen, die er dann noch bekommen hat, und mit Günther, mit Thomas nur sowas, kam dann eben als Dritter im Bunde Günther ja auch hinzu. Das kam dadurch, dass wir das ZDF alle zwei Jahre auf der Funkausstellung in Berlin auch schon Shows machen sollte, am Nachmittag. Und dann hat dann Thomas das 1986 getan und mit Erfolg. Und uns immer vom Günther erzählt, wie großartig sein Radiokollege ist, der Günther ja auch, und dass sich das ZDF doch den jungen Mann mal anschauen sollte, und ihm auch eine Sendung zu geben. Und dann hatte ich die Idee, wie wäre es, wenn wir den Günther in der Live-Show, der 10-Tage-Live-Show, einmal um die Welt schicken mit einem Kamerateam. Und der Thomas von der Funkausstellungsbühne immer zum festgesetzten Zeitpunkt jeden Tag den Günther dann zuschaltet, egal wo er in dem Moment gerade ist, ob Tahiti in Australien oder wo auch immer. Und diese Reise um die Welt, die Günther dann wirklich gemacht hat, und das war keine einfache, sondern eher eine schlaflose Nummer, hat er aber so großartig gemacht, und Thomas und Günther haben so gut kommuniziert miteinander, dass das ZDF dann ja gesagt hat, mit den beiden machen wir in zwei Jahren die Show auf der Funkausstellung, die zwei im zweiten. Und damit aber nicht genug, dann war das war alles zeitgleich, und 87 hörte Frank Elstner mit Wetten, dass aus. Thomas Gottschalk übernahm Wetten, dass, und jetzt war da sowas frei geworden dadurch. Ja. Und da hat das ZDF dann gesagt, Günther, dann machst du jetzt na sowas, das nennen wir aber nicht na sowas, denn das nennen wir na siehste. und prägen das auch um dich herum, nicht so ganz das Chaos wie beim Thomas, sondern durchaus gerne journalistischere Themen für dich. Aber so kam dann der Günther in den Club. Und so durfte ich dann in den Dekaden 80er, 90er alle Sendungen mit Gottschalk, Jauch und Elstner hinter den Kulissen gestalten. Auch ein großes Glück.
Ja, und so ist ja auch eine große Fernsehsendung entstanden, nämlich die das Format Millionär gesucht, die SKL-Show, die lief bis 2003 dann bei RTL. Aber da gibt's ja auch eine Story zur Show, die ist nämlich ziemlich verrückt. Und der deutsche Lotto-Block hatte, glaube ich, auch seine Finger im Spiel.
Ja. Auch da, wenn ich mich erinnere, hat er das Folgende eingeleitet. Ich war irgendwann in München eingeladen, anlässlich der Medientage, bei der besonderen Medientage, so in ein Panel, so sieht's um die deutsche Unterhaltung aus. Da wurde ich einfach als einer der Gäste auf der Bühne geladen, mit anderen Gästen saßen wir da und haben uns unterhalten. Und damals habe ich dann geschimpft über das deutsche Fernsehen. So ein bisschen, wo ich sage, keine Ideen mehr, also irgendwie, das sind alles so Trendpfeifen, die nur sich, also ich habe da irgendwie vom Leder gezogen. Und im Publikum saß der Chef vom Westlotto-Block. Und der sprach mich nach diesem Talk an und sagen, Dressler, wir wollen tatsächlich mit dem Lotto ins Fernsehen, nicht die Ziehung der Lottozahlen, die gibt es ja schon, sondern wir wollen erstmalig eine große Samstagabendshow hinter der Bühne gestalten, und bei der man 1 Million Mark war es noch als Währung gewinnen kann. Ja. Und wir werden jetzt aber keinen Produzenten damit beauftragen, sondern wir starten einen Ideenwettbewerb, und wir laden 10 Produzenten ein, einfach an diesem Ideenwettbewerb für eine Lotto-Show teilzunehmen. Haben Sie Lust? Da sage ich, ja, da bin ich sofort dabei. Prima. Mhm. Und so war ich also in einem Wettbewerb mit 10 anderen Produzenten, unter anderem Ende Moll und anderen, um eine Lotto-Show. Wir hatten eine Bedingung zu erfüllen. Es darf kein Quiz sein. Es darf auch kein Geschicklichkeitsrun sein. Und das war der Schwierige. Mhm. Wir, vom Gesetz her, vom Lotto-Gesetz, darf nur jemand die Million gewinnen, dass, wenn es absolut der Zufall entscheidet. Der Zufall muss entscheiden, kein Wissen, keine Geschicklichkeit. Das waren also doch Voraussetzungen, was nicht so einfach war damals.
Ja.
Da habe ich mal als Beispiel gesagt, wenn ich jetzt einen Würfel habe und ich würfel jetzt vor Publikum 6-mal hintereinander die 6, dann habe ich die Million verdient, finde ich. So unwahrscheinlich ist es, aber warum nicht? 6-mal hintereinander eine 6 zu würfeln. Und das war für mich das Prinzip, etwas zu überlegen. um an diesem Wettbewerb erfolgreich teilzunehmen. Jetzt haben die tatsächlich die Produzenten immer wieder eingeladen. Man musste präsentieren und dann fielen andere Produzenten raus. Und andere, wie bei Deutschland sucht den Superstar, kamen in die nächste Runde. Und ich rutschte immer in die nächste Runde mit meinem Konzept. Tatsächlich immer die nächste. Bis zum Finale nur noch zwei Produzenten am Ruder war. Ich und ein anderer Produzent. Ja. Und in der Phase rief dann RTL an. Also man muss wissen, es war kein Sender, der das beauftragt hat, diesen Wettbewerb, sondern der Lotto-Blog, der ganz bewusst hat, wir wollen die Hand drauf haben am Konzept und an der Entstehung der Show. Und erst wenn der Sieger feststeht, dann bieten wir es einem Sender an. Erst dann. So, dass wir dann im Finale, aber als es nur noch zwei Produzenten war, Dressler und ein Produzentenkollege, rief mich RTL an und sagt, du Holm, du hast doch da eine Lotto-Show am Start, pass auf, wir nehmen die jetzt. Du kriegst ab jetzt den Auftrag, verzichte auf das Finale, denn das könntest du ja verlieren, geh gar nicht ins Finale, pack deine Idee, komm zu uns. Du kriegst den Günther Jauch, der damals schon mal bei RTL war. Du kennst ihn ja gut. Dann bin ich zu Günther und gesagt, pass auf, ich stelle dir mal kurz die Idee vor. Sag, ja, das würde ich machen. Und schon hatte ich den Auftrag für die Lotto, die RTL-Show. Und die SKL war dann eben, und nicht der Lotto-Blog, die SKL stand dann im Hintergrund. Ja, jetzt hatten aber beide was davon. Ich hatte einen Auftrag und der Final Partner, der andere Produzent, der jetzt auf einmal nur noch allein im Rennen war, hatte den Auftrag auch, und zwar von der ARD. Und daraus entstand dann später die Lotto-Show mit der Ulla Kock am Brink für die ARD. Das war dann dessen Konzept. So entstand das. Ich habe jetzt aber die SKL-Show, immerhin 6 Jahre, wir waren die Ersten, die die Lotto-Show gemacht haben, aber auch die Letzten, denn die Ulla Kock am Ring hat das, glaube ich, nur 3 Jahre durchgehalten. Dann kam das ZDF noch mit einer Goldmillion hinterher oder mit dem Michael Schanze, haben auch nicht lange durchgehalten. Also zumindest war ich der Erste mit der Lotto-Show, mit der SKL-Show und auch dann nach 6 Jahren, als wir dann aufgehört haben, der Letzte. Es war eine abenteuerliche und lustige Zeit. Auf einem, ich kann mich noch erinnern, dass der Anruf kam, Dressler, du bist doch da im Finale. Sag das Finale ab, du hast den Anruf.
Ja, ist auch schon, ist schon ein schöner Anruf. Also übrigens, die wunderbare Ulla Kock am Brink ist auch demnächst bei mir zu Gast.
Ja, du wirst dich daran erinnern. Dass
ja, ich werde sie...
Die AD-Variante gemacht, genau.
Ich werde sie fragen. Also jetzt mal zusammengefasst, wir haben jetzt viel zurückgeblickt und das ist ja eine hochspannende Zeit. Und wie viel Chaos steckt denn hinter so einer perfekt wirkenden Samstagabendshow?
Ja, gar nicht vielleicht so viel Chaos, wie man annimmt. Also man muss natürlich gerade bei Live-Shows, und ich habe immer Live-Shows produziert, egal mit wem, das war uns wichtig. Ich habe allerdings, der Ausnahme war Rudi Carrell, der uns immer sagte, Live-Shows, da kann was passieren, das dankt euch keiner. Warum macht ihr live? Das ist doch Quatsch. Also Rudi war immer ein Verfechter von aufgezeichneten Shows. Ja. Rudi habe ich die Urlaubsshow bei RTL gemacht. Aber alles andere waren Live-Shows. Und da war es im Vorfeld, man musste das mit seinem Team natürlich gut planen, welche Gäste sind da, kommen die auch alle rechtzeitig und wenn, das wurde ich ja immer oft gefragt, was machst du eigentlich, wenn der noch ein Stargast absagt oder sowas, das sag ich, du, das passiert durchaus, aber da habe ich immer so eher lustig gemeint gesagt, also wenn Samstagmorgen jemand absagt, kann ich immer noch Roberto Blanco anrufen. Das war für mich so ein Synonym. Es gab so einen Kreis von Kandidaten da, die Telefonnummer, die kamen einfach dann auf, wenn dort ein Mann ist. Und so habe ich ihm gesagt, also, da habe ich keine Angst. Nein, eher war es dann eine Geschichte, was kann in der Live-Sendung denn noch passieren? Und wir hatten ja auch immer aufwendige Außenwetten mit Außenübertragung. Und da waren viele Kameras im Einsatz, viele Leitungen im Einsatz. Und bei einer Popshow, die ich mit Peter Illmann ja auch für das ZDF gemacht habe, da hatten wir mal wirklich großes Glück, als kurz vor Beginn der Live-Sendung PIT, Peter Illmann-Treff, die haben wir damals aus Großdiskotheken live gesendet, im Bayerischen der Blitz eingeschlagen hat in den Sendemast. Und das kurz vor der Live-Show. Was macht man in so einem Fall? Also die Sender sind darauf vorbereitet, Ersatzprogramme sofort einzufahren. aber wir wollten kein Ersatzprogramm, wir wollten unsere Live-Show machen. Und da haben wirklich hinter den Kulissen die Techniker gearbeitet gemacht und glaube ich 2 Minuten vor der Live-Show stand die Leitung wieder. Da wurde der Mast wieder aufgestellt. Das sind so die kritischen Geschichten, aber wenn du selbst da nichts dran ändern kannst, also ich habe das Glück auch ein bisschen von der Mentalität, dass mich so ein Chaos eigentlich nicht runterzieht, sondern ich bin dann immer auch kreativ im Umgang mit Pannen und sage, was kann man noch machen, was kann man noch tun? Und das Umfeld oder meine Mitarbeiter haben dann auch immer gesagt, solange der Holm noch irgendwie lächelt, so schlimm kann es dann auch nicht sein.
Naja, Fernsehen ist ja auch immer so ein bisschen kontrolliertes Chaos, oder? Technisch also, war ja vieles noch analog, also der Schnitt und die Nachbearbeitung waren ja deutlich aufwendiger.
Und ich wirkte, also hat er wohl auch immer was Beruhigendes für das Team.
Ja.
Aber um da eine andere Sache zu sehen, ich arbeite auch für den arabischen Raum und ich hatte aus Katar einen Auftrag in Doha, der Hauptstadt von Katar, eine große Live-Tanzshow zu produzieren, Open Air, mit den besten Tanzensembles der Welt, wie Riverdance oder Tap Dogs und so. Und in der Nacht vor der Live-Show fegte ein Tornado über die Bühne und über Doha hinweg, dem regenärmsten Land der Welt. So. Und innerhalb einer halben Stunde stand nichts mehr. Die hatten wirklich für die Tanzshow die Arena di Verona aufgebaut und danach war es das Kolosseum. Also da stand nichts mehr und es war alles kaputt. Und an dem Morgen danach, am Tag der Leistung, da kamen dann die Auftraggeber, die Scheiß auf mich zu und sagen, was machen wir denn jetzt? Wir verlieren unser Gesicht bei unseren arabischen Freunden, wir müssen die Show machen. Na, okay, aber heute Abend nicht, morgen vielleicht. Dafür brauche ich aber mathematisch gesehen nicht 10 Arbeiter, die in einer Stunde das schaffen, sondern 40 Arbeiter, die in derselben Stunde das Vierfache schaffen. Kurzum, die haben aus dem arabischen Raum alle Technik, alle Mitarbeiter. Ich hatte auf einmal ein Team mit 72 arabischen Dialekten um mich herum und die Bühne da auch so wackelig aufgebaut haben. Und dann musste ich noch alle Tänzer fragen, die alle ihre persönliche Zeitplanung hatten, eigentlich am nächsten Tag zurückfliegen wollten, dass sie einen Tag länger bleiben. Natürlich das auch nur wegen Kohle. Und dann, das war abenteuerlich. Aber am Ende haben wir mit einem Tag Verspätung tatsächlich diese Show gemacht. Und sie wurde auch ein Riesenerfolg. Aber das war für mich eben auch so ein Beispiel, dass selbst in größten Chaos kann dann noch Kreatives entstehen.
Ja, definitiv. Wenn du heute eine neue Show entwickeln müsstest, lieber Holm, was wäre denn der wichtigste Erfolgsfaktor für dich?
Also gehen wir mal wirklich vom Samstagabend aus. Ne? Das ist ja immer noch so ein bisschen der Hochaltar der Unterhaltung, behaupte ich mal. Und das ist generationsübergreifend. Das ist nicht so einfach. Das heißt, wenn auch heute in den Samstagabendshows, ob sie von Zarella kommen oder von Silbereisen, dann ist das natürlich in erster Linie musikbezogen mit Schlagern und Ähnliches in der Annahme, man kann da auch nichts verkehrt machen. Aber heute müsste eine Show für mich schon sich am Beispiel Wetten, dass orientieren. Und Wetten, dass deshalb, weil Wetten, dass waren zwar die Wetten als herausragenden Punkt, das heißt, es wurde gespielt, mit Bagger gefahren, was auch immer, es waren Aktionen auf der Bühne, die wo mitgefiebert wurde, dann waren große Showteile, Showgäste, aber auch nicht zu viel, sondern immer portioniert. Für mich war immer die Dramaturgie einer Show wichtig, denn man hat uns auch bei Wetten, dass immer gesagt, ach, wieso habt ihr denn überhaupt Showteile, da gehen doch alle Leute auf Toilette, macht doch lieber noch eine Wette dafür. Das ist eben falsch. Wir haben 4 Wetten und eine Saalwette, also 5 Wetten, und wir haben 4 Showteile oder 3 Showteile, aber wenn ich jetzt 7 Wetten mache, ist das verkehrt. Das hat keine Dramaturgie. Eine Dramaturgie braucht eben auch den Wechsel optisch und inhaltlich. Ja, und dann kam als dritter Baustein eben die Wetten, dass Couch mit Talk, mit Gesprächen. Und dieser Dreiklang aus Talk, aus Action, aus Musik und live live unterstrichen. Das daran müsste sich eine solche Show von heute messen. Und die einzige Chance, die auch das lineare Fernsehen gegenüber den Streamingdiensten hat heutzutage, ist, dass sie Live-Events schaffen, wie beim Sport. Das heißt, heute willst du auch nicht eine Fußballspiel dir ansehen, wo du das Ergebnis schon weißt. Du willst live dabei sein. Und die Streamingdienste sind unschlagbar, wenn Fiktionales oder Serien, dann sind die unschlagbar. Aber Live-Events schaffen sie nicht. Und das ist die Chance der öffentlich-rechtlichen, auch der privaten, Live-Events zu schaffen, die in dem Moment stattfinden, egal wie, dass das aufwendiger ist, denn heute produziert man gerne in einem Studio mehr hintereinander mehr Shows, weil man nur einmal aufbauen muss. Und wir waren mit Wetten, dass ein Wanderzirkus, der immer wieder auf und abgebaut hat in den unterschiedlichen Städten. Aber es war eben auch der Charme dieser Sendung. Jeder wusste, es ist jetzt und gleich und am Montag kann ich mich mit meinen Kollegen unterhalten. Dann können Sie die Sendung gerne als Wiederholung sehen. Dann können Sie aber vorzappen oder zurückspulen. Aber live ist immer noch was anderes. Also würde ich heute eine Show gestalten, würde erstmal der Live-Charakter, ein Event, ein Ereignis-Charakter zu schaffen, aus den drei Bausteinen Action, Talk und Musik.
Ja, das war eben noch eine andere Zeit. Da saß die ganze Familie vor der Kiste und man hatte so eine Lagerfeuerromantik, die es heute ja irgendwie gefühlt nicht mehr gibt.
Ja, aber das ist auch einem Wandel unterzogen. Genau, dass das Lagerfeuer aus ist. Aber für mich war es nie ganz aus. Es hat immer noch geglimmt, das Feuer sozusagen vor sich hin. Es stimmte aber natürlich zu einer gewissen Zeit, dass jetzt tatsächlich die Kids nicht mehr bei den Eltern saßen. Die hatten in ihrem Zimmer eigenen Fernsehgeräte oder jetzt Handys, sozusagen Second-Screen-Geräte, Tablets, auf denen sie das anschauen. Aber da hat sich auch ein Wandel vollzogen. Heute auf Konzerten siehst du mehrere Generationen. Es ist nicht etwas Besonderes, wenn der Vater mit dem Sohn auf einem Konzert geht und sich Grönemeyer oder wen auch immer anschaut, auch gern jüngere Stars. Das heißt, auch Urlaub wird er mit den Eltern gemacht. Das war eine Zeit lang völlig uncool. Das heißt, ich glaube, die jungen Familien haben jetzt mit ihren ranwagenden Kids wieder eine andere Form der Gemeinsamkeit gefunden. Und dies Autistische, jeder für sich alleine, ist zum Glück, sage ich mal, davon etwas flöten gegangen, sodass man auch wieder gemeinsame Dinge macht. Und dazu zählt auch das Fernsehen. Das heißt, ich glaube, das Lagerfeuer kann wieder neu entfacht werden.
Das wünschen wir uns alle, dass es nicht ganz ausgeht. Lieber Holm, du hast ja mit unzähligen Stars gearbeitet. Wie oft saßst du denn als Fernsehmacher auf der Couch beim Psychologen, um das alles mal zu verarbeiten?
Nein, also ich habe das zwar nie selbstverständlich genommen, im Sinne so, ich habe mich oft gekniffen, dass ich jetzt neben Elton John beim Frühstück sitze. Aber ich habe daraus nie jetzt etwas, sagen wir mal, so was Außergewöhnliches gesehen, dass ich da jetzt irgendwie ausgeflippt bin. Also die Bodenhaftung war für mich immer ganz wichtig. Als ich Fernsehen gemacht habe, und das ist eben tatsächlich vor 50 Jahren, wurde mir relativ schnell beigebracht, die Bodenhaftung zu behalten und vor allen Dingen Fernsehen mit einer Haltung zu machen und nicht kodenorientiert und schon gar nicht strategisch. Ich war nie ein Stratege. Ich war auch nie jemand, der gut war, und sozusagen zu sagen, ich selbst finde das grauenhaft, aber es hat Quote. Das ist bei meinen Sendungen nie passiert. Ich war immer der beste Kunde meiner eigenen Sendung. Mir hat das nicht nur Spaß gemacht, ich mochte das auch, was ich tue. Auch wieder Carell zitiert, der diese Form des Fernsehens nicht mochte. Der sagt, es darf dir nicht gefallen. Das muss, und auch der Thomas hat das gesagt, muss den Fisch schmecken, nicht dem Angler. Aber ich sage, anders kann ich es nicht. Ich muss das, was ich mache, muss mir auch gefallen. Und dann stehe ich dahinter. Und so durfte ich eben gestalten, die ganzen Sendungen später auch mit Dieter Haller Forden, Verstehen Sie Spaß oder mit Hella von Sinnen, die Comedy-Show. Also ich habe ja auch nichts ausgelassen oder die Kinofilme, die ich gemacht habe. Egal, ob es nun ein Schloss am Wörthersee war, was ja nun nicht wirklich eine herausragende künstlerische Leistung ist. Damit mir hat das einfach Spaß gemacht, mit Roy Black zu arbeiten.
Ja, wer hatte ich denn?
Und die Chaoten, Gottschalk und Helmut Fischer und Michael Winslow auch.
Wer hatte ich denn persönlich am meisten überrascht? Vielleicht Blacky Fuchsberger?
Nein, überrascht kann man da nicht sagen. Also der Blackie war natürlich, als ich in sein Team kam, dann eher so, wo ich dann wirklich aufgeschaut habe, ne, und sage, großartig, ein Staatsmann, so geradezu staatsmännisch aufgetreten und sehr, sehr freundlich. Nein, also überrascht hat mich immer wieder aufs Neue Thomas mit seinem Wortwitz, mit seiner Spontanität. Es war ja eben, der Thomas war niemand, der gern probte. Also wussten wir alle nicht, wie er wirklich in Tagesform war bei den Shows. Und da hat er uns alle immer aufs Neue überrascht. Und wir wussten ja, er hat keine Autoren. Er schreibt sich diese Gags nicht. Es fällt ihm spontan in der Sekunde ein. Und da er auch seine Warm-ups immer selbst machte, war schon die Warm-ups waren so lustig. Und da könnte man ja meinen, das, was schon beim Warm-up ein Lacher war, das bringt er denn in der Show. Nein, er hat gesagt, das ist dann weg. Das fällt mir nur einmal ein. Und da hat er uns immer wieder aufs Neue überrascht, muss man sagen, in seiner Schlagfertigkeit. Und das ist bis heute unerreicht.
Ja, ich glaube, Thomas Gottschalk hat auch jeden Deutschen mindestens einmal getroffen und die Hand gegeben.
Ja, das war ja auch so eine Geschichte, mit der, in der Öffentlichkeit sozusagen aufzutreten und als ich wohne ja hier am Ammersee und das hatte auch Thomas zu Schuld, der auch am Ammersee wohnte und sagt, komm hier in den Ammersee, sag ich, prima, dann können wir doch gleich mal baden gehen an Ammersee und sag, bist du verrückt, wenn ich dann zu Ufer gehe, da habe ich keine ruhige Minute. Und da habe ich auch gelernt, als ich mit den Matadoren wie Elstner, Gottschalk, ja auch und anderen gearbeitet habe, was für ein Vorteil es ist, die Anonymität zu haben, eben nicht dauernd angesprochen zu werden. Jetzt war es auch unterschiedlich. Der Frank, wenn der in der Öffentlichkeit war, wurde kaum angesprochen. Der wurde immer mit einer gewissen höflichen Distanz bemerkt, ob im Restaurant oder so. Der wurde aber in Ruhe gelassen. Alle trauten sich auch nicht. Obwohl der Frank sehr, sehr freundlich war auf jeden, der ein Autogramm von ihm haben wollte. Beim Thomas war es eben anders. Der ist eben auch wie Mickey Mouse gekleidet und hat dann sofort einen Pulk um sich rum. Hallo Tommy, alle schlagen ihm auf die Schulter. Und da ist er auch tapfer und er trägt das auch, aber ich weiß, dass das schon ganz schön nervend ist. Ich eine Geschichte auch bei Thomas, der eine Zeit lang war das so schlimm, dann ist er, wenn er geflogen ist und gelandet ist und er hat seinen Koffer aufgegeben, dann hat er sich zeitlich so ausgerechnet, wie lange es wohl dauern würde, dass der Koffer am Kofferband kommt. Und dann ist er auf Toilette gegangen. Nicht, weil er musste, sondern weil er die Zeit überbrückt hat. Bis er sagte, jetzt kann ich ans Kofferband, jetzt müsste er eigentlich längst da sein. Er wollte aber nicht am Kofferband stehen und dauernd von Leuten angesprochen werden. Nicht, dass er da rüde, muss man nochmal sagen. Er war zu jedem immer freundlich und hat auch brav allen Autogramm gegeben und in den letzten Jahren natürlich die Selfies. Da kam er nicht drum herum. Aber da muss man auch nachsehen, dass das auch stressig sein kann. Der Thomas ist dann immer auf den Flughafentoiletten verschwunden und hat auf seine Uhr geguckt und hat dann eingeschätzt, ob der Koffer schon da ist.
Ich glaube, das kann man auch verstehen. Also der eine wird eben an der Nase erkannt, Mike Krüger, der nächste wird an den Locken erkannt, das ist dann Thomas Gottschalk, natürlich auch an der Stimme. Und wenn dann alles auf einen zutrifft und er ist ja nun mal einer der bekanntesten Deutschen, dann klar, das muss man dann auch verstehen, wenn einer mal einen nicht so guten Tag hat, aber er war immer, ich kann das selbst bestätigen,
war, Thomas das Gottschalk auch Thomas begegnet.
Sich, der hatte immer, immer freundlich.
Also das wird auch nie ein Fan, der ihm mal begegnet ist, sagen kann, sondern der war immer so jemand, so wie man wie ich immer ihn vom Fernsehen kannte. Und das war übrigens, das galt übrigens alle. Alle, ich werde ja oft gefragt, wie sind die denn eigentlich so wirklich, so ungefähr, ne? Als ob die nur eine Rolle spielen. Da kann ich sagen, mit allen, die ich gearbeitet, hatte ich auch das große Glück, egal ob es Frank Elstner, Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Hallervorden oder wer auch immer war, da konnte ich wirklich ehrliche, immer Antworten sagen, passt auf, der ist genau so, wie ihr ihn kennt. Kein Stück anders. Der ist genau so.
Ja, da hast du doch heute auch mit einem Mythos aufgeräumt. Ich dachte immer, Klaus Kinski ist der freundlichste Mensch aller Zeiten gewesen und war dann nur im Fernsehen so böse, aber.
Und, nur eine Rolle angeklickt, wenn man
von dem. Ja. Lieber Holm, wir sind ja fast schon am Ende unserer Sendung heute oder unserer heutigen Folge, aber eine Frage habe ich noch an dich, nämlich, welche Wette würdest du denn selbst bei Wetten, dass heute, vielleicht im Dezember, als Kandidat anbieten?
Das ist eine schwierige Frage. Ne? Welche Wette würde ich denn sagen? Na gut, also um da jetzt auch nicht jetzt irgendwie eine Ulk-Sache draus zu machen, würde ich, und das ist eine eigene Wette, würde ich an einem Bildausschnitt, einem Screenshot die Wette erkennen von allen Wetten, das Sendungen, was gewettet wurde. Das wäre spannend rauszufinden. Ich habe ja nicht bis zum Schluss Wetten, das gemacht, weil ich, wie gesagt, ja dann andere Shows noch produziert habe. Ja. Aber immerhin habe ich die ersten 100 Wetten, das gemacht, das ist aufs Gleis gesetzt. Und wenn ich jetzt wetten würde, dass ich nur anhand eines Screenshots aus den ersten 100 Wetten, das Show jede Wette beurteilen oder benennen könnte und ob sie gewonnen wurde oder nicht. Das wüsste ich jetzt selbst nicht, ob ich das schaffen würde. Obwohl ich glaube, weil ich ja alle getestet habe, eigentlich müsste ich es können.
Also, top, die Wette gilt. Das werden wir gerne ans ZDF weitergeben. Und wenn wir Holm Dressler dann im Dezember in Erfurt ziehen, in der Stadthalle oder in der Messehalle, dann hat das wunderbar funktioniert. Also, wir haben heute gemerkt, Fernsehen ist vergänglich. Eine Sendung dauert vielleicht 2 Stunden, dann ist sie vorbei. Aber die Momente bleiben. Ein Lachen, eine Wette und ein überraschender Auftritt. Deswegen, lieber Holm, danke für diese ganz wunderbaren Geschichten, die du heute mitgebracht hast, uns so ein bisschen auch mitgenommen hast hinter die Geschichte des Fernsehens und natürlich für deine Zeit. Alles Gute weiterhin, vor allem Gesundheit und bis bald.
Ja, André, ich danke dir für die Einladung zu deinem Podcast. Hat mir Spaß gemacht und bis ganz bald.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.